Neuaufbruch ist ermöglichen. Das Thema heute Morgen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, euch zu sehen. Ein Freudentag. Wir haben im letzten Lied gesungen, ein neues Lied mit einem wunderbaren Text. Du allein bist meine Freude. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. So auch ein Wort aus Nehemia Kapitel 8, das wir dann auch heute lesen werden. Wie gesagt, wie Julia es erwähnt hat, wir sind am Ende dieser Nehemia-Serie, dieser Nehemia-Reihe, was nicht heißt, dass das Nehemia-Buch zu Ende ist. Da gehen einige Kapitel weiter und Julia, du hast es treffend gesagt, Nehemia hatte noch mehr vor im Volk Gottes, als nur eine Mauer zu bauen. Es ging noch um mehr. Wie hast du gesagt, jetzt begann er Gemeinde zu bauen. Nachdem die äußeren Mauern instand gesetzt waren, sollte auch innen das Leben aufgebaut, erneuert werden. So wichtig, ich meine auch für uns, die Gemeinde besteht nicht aus einer guten Infrastruktur, das wurde ja bei der Umfrage, die wir hatten, mehrfach immer wieder erwähnt, die Stärke unserer Gemeinde, tolle Gebäude, aber natürlich geht es um viel mehr. Wie pulsiert das Leben in diesen Mauern? Und daran gilt es ja zu arbeiten, Gemeinde zu bauen, neue Aufbrüche zu schenken, zu suchen, zu erbeten von Jesus, dem Gemeindebauer. Nehemia war nicht der Einzige. Es war ja nach der Esra, ein sehr guter Kollege von Nehemia, zur gleichen Zeit, in der auch er wirkte, in Jerusalem. Er kam auch von der Gefangenschaft zurück. Er hatte auch ganz viel Gutwill des Königs. Und nebst dem Nehemia, er war mehr der Organisator, der Unternehmer, der Leiter für ein großes Projekt. Und der Esra war mehr der Hirte, der Lehrer, der Schriftgelehrte im guten Sinn, der das Volk nun auch anleitete, nach den Maßstäben Gottes neu zu leben. Wir müssen uns vorstellen, die Israeliten, die kamen von diesen verschiedenen Orten zurück, sie bauten Jerusalem neu auf, sie wurden wieder ansässig, aber manches über diese 70 Jahre dieser Generation wurde verlernt. Es galt, hier ganz neu Boden zu schaffen, Boden zu finden. Also es ging jetzt weiter um den inneren Maurerbau, kann man so sagen, im Bild übertragen. Nehemia Kapitel 8. Am ersten Tag des siebten Monats, als alle Israeliten wieder in ihren Städten wohnten. Jetzt kommt es. Was passiert nun in Kapitel 8? Nun folgt Entscheidendes. Nun zeigt sich ein Volk, das sich innerlich wiederherstellt, sich neu ausrichtet. Was wir nun lesen, können wir zusammenfassen in verschiedene Aussagen, Kriterien eines sich neu aufbauenden, erwecklichen Glaubens. So kann man das vielleicht formulieren. Es sind wie für mich drei Doppelaspekte, eigentlich sind es vier Doppelaspekte. Ihr werdet jetzt auf dem Predigtzettel den letzten Punkt anders noch formuliert haben. Egal, wie auch immer, wir sehen einige Charakterzüge, Kriterien, Voraussetzungen für erwecklichen Aufbruch, für erwecklichen Gemeindebau. Und das wollen wir miteinander anschauen. Und ich bitte euch, wenn ich nun aus Nehemia Kapitel 8 zu lesen beginne, dass ihr dazu aufsteht. Die mögen, also die kräftemäßig imstande sind. So, jawohl. Wir bitten dich, Herr, dass du durch dein gutes, heiliges Wort zu uns sprichst. Du hast uns so viel zu sagen. Wir wollen uns innerlich auf dich ausrichten und dich bitten, Herr, rede, wir hören. Am ersten Tag des siebten Monats, als alle Israeliten wieder in ihren Städten wohnten, versammelten sich das ganze Volk auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den Schriftgelehrten Esra, das Buch mit dem Gesetz zu holen, das der Herr dem Volk Israel durch Mose gegeben hatte. Und da las der Priester Esra das Gesetz vor den Männern und Frauen und vor den Kindern, die alt genug waren, um es zu verstehen zu können. Alle hörten aufmerksam zu, vom frühen Morgen bis zum Mittag. Esra stand auf einer Holzplattform, die man eigens dafür errichtet hatte. Rechts neben ihm standen Mattitja, Shema, Anaja, Uriah, Hilkia und Maaseia. Links Padeja, Michael, Milkia, Hashum, Hashbadena, Seraya und Meshulam. Weil Esra einen erhöhten Platz hatte, konnten alle sehen, wie er die Schriftrolle öffnete. Und da stand das ganze Volk auf. Esra pries den Herrn, den Gott, den großen Gott. Und alle riefen mit erhobenen Händen, Amen, so soll es sein. Und dann warfen sie sich zu Boden vor den Herrn nieder, mit dem Gesicht zu Boden. Die Leviten, Jeschua, Bani, Sherebaja, Jamin, Akub, Shebetjatai, Hodia, Messaja, Kelita, Asaria, Josabat, Hanan und Pelaja legten den Versammelten das Gesetz aus. Sie lasen laut aus dem Buch vor und erklärten Abschnitt für Abschnitt, damit das Volk es wirklich verstehen konnte. Bis dahin, ihr dürft wieder Platz nehmen. Wir lesen dann später noch weiter. Sie versammelten sich alle. Da steht, sie versammelten sich. Nach dem vollendeten Mauerbau gingen alle zurück, ihre umliegenden Dörfer und Ortschaften. Es waren nicht nur Bewohner Jerusalems, die die Mauer bauten, sondern sie verstreuten sich wieder. Sie gingen nach getaner, intensiver Arbeit nach diesen 52 Tagen wieder zurück. Aber es blieb nicht dabei. Sie kamen wieder zusammen. Es zog sie zusammen am ersten Tag des siebten Monats, hatte auch seine Bedeutung von den Festtagen. Aber sie kamen wieder, und zwar restlos. Alle, heißt es. Luther übersetzt, sie kamen, sie standen zusammen wie ein Mann oder wie eine Frau, wie eine Person, geschlossen. Das ganze Volk. Das ist ein Ausdruck erwecklichen Glaubens. Das ist ein Ausdruck erwecklicher Erwartung. Wenn man vollzählig zusammenkommt, ausnahmslos alle. Versteht ihr? Da waren die Prioritäten gesetzt. Das war selbstverständlich. Da war man zusammen. Es gibt im Leben so Dinge, denen müssen die Prioritäten geklärt sein. Wo die Prioritäten definiert sind, geklärt sind, da muss man nicht jeden Tag neu überlegen, ja, soll ich dieses oder jenes vorziehen und was machen. Es gibt Prioritäten, die zu setzen sind. Ich meine, wer geheiratet hat, da ist die Prioritäten gesetzt für ein Leben in der Partnerschaft, in einer Ehe. Prioritäten setzen aber auch in anderen Belangen, gerade in der Gottesbeziehung. Prioritäten zu setzen, was mir wichtig geworden ist, in meinem Umgang mit Gott, dass ich die Bibel gerne zur Hand nehme und sie nicht in einem Gestell verstauben lasse. Prioritäten setzen, was du mit Jesus vereinbart hast, was du dem Reich Gottes spenden willst, Was du entscheidest in deinem Herzen nach Gebet überlegen, ist eine Priorität gesetzt. Dann musst du nicht jeden Monat überlegen, ja, soll ich nicht, wie viel und so. Das ist gesetzt. Wenn du deine Prioritäten setzt, den Gottesdienst zu besuchen. Und hier sehen wir das Thema, sie versammelten sich alle, bis auf Urlaub oder eine wichtige Verpflichtung gegenüber Menschen, denen ich Segen sein kann, Prioritäten zu setzen. Ich bin jeden Sonntag bei meiner Family. Darf ich das mal so offen sagen? Ist dir auch aufgefallen, dass Gottesdienste, die voll gefüllt sind, ich habe das gerade auch, dein Geist erlebe ich das auch speziell, wenn der Saal voll ist, da geht geistlich mehr ab. Das ist eine geistlich größere Dynamik. Natürlich, Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ach, zum Glück reichen auch zwei oder drei. Es geht um mehr, natürlich. Er ist auch bei dir persönlich zu Hause. Aber wo das Volk Gottes sich sammelt, vergiss nicht, deine Präsenz, deine Gegenwart in Gottes Familie, in Gottes Gemeinde ist eine Botschaft. Du vermittelst etwas, eine Predigt. Genau auch so dein Fernbleiben vermittelt eine Botschaft. Wir können gar nie nicht kommunizieren. Wir können nicht kommunizieren. Mit all unserem Verhalten, wir reden, wir vermitteln was. Ist uns das bewusst, unsere Verantwortung? Und bitte verstehe mich richtig, ich spreche jetzt zu dir als Gemeindeglied, zum Mitglied, wenn du als Gast hier bist, hey, fühl dich frei zu kommen und zu gehen und so weiter, bis du auch merkst, wo dein Zuhause ist. Aber die Menschen, die Leute unter uns, wo wir uns erklärt haben, doch, das ist meine Gemeinde, überleg dir das gut. Ausdruck eines erwecklichen Glaubens, einer erwecklichen Erwartung ist, volle Kirchen sehen wir zu allen Erweckungszeiten. Das geht voran. Und ich möchte dir sagen, ich erlaube mir das auch zu sagen, durch Fernbleiben verpasst du geistlichen Segen, wo Gott im Speziellen in unserer Mitte was vorhat, nicht jeden Sonntag. Du bleibst außen vor. So, das einfach mal zu diesem Aspekt. Die Gemeinde versammelten sich vollzählig. Und dann baten sie um Gottes Botschaft. Noch interessant. Wer da wollte hören und so. Es war nicht der Esra, natürlich hatte Esra, das war seine Aufgabe, aber es steht ausdrücklich, sie baten Esra darum, lies uns vor aus der Tora, aus den Schriften, aus den Büchern Mose, aus den Psalmen, Propheten, lies vor, wir wollen hören. Sie hatten Hunger danach, wir wollen mehr. Wenn wir das Lied singen, wir haben auch ein Lied, wo in einem Text steht, wir wollen mehr, Sehnsucht. Es reicht nicht aus, ich möchte mehr hören, sehen, erfahren, noch mehr in dieser göttlichen Wirklichkeit stehen, die ja da ist. Ich möchte mehr. Wir haben Appetit. Ich glaube, dass die Leute dann nicht so gähnend da saßen, na, ja, mal abwarten, was der da vorne liefert. So, gell? Sondern da war Neugierde, Erwartung. Herr, sprich du zu mir. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Predigtvorbereitungen, also auch meine. Aber ein Teil einer ganz wesentlichen Predigtvorbereitung kann ich gar nicht gewährleisten. Das bist nämlich du, wenn du mit Erwartung kommst, vielleicht je nachdem von Angabe den Text vornherein schon liest und einfach dich ausrichtest und sagst, Herr, rede, da bin ich. Zeig, was für mich persönlich dran ist. Und ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist für jeden Einzelnen von uns unterschiedlich zwischen den Zeilen noch einiges schreibt, überträgt, übersetzt, klar macht, überführt, präsentiert. Das, was in meinem Fall nicht möglich ist. Herr, rede. Ich möchte hören von deiner Weisheit. Ich brauche Orientierung. Dein Herzschlag will ich hören, Herr. Die Perspektiven, dein Rat, dein Zuspruch, Herr, deine Korrektur, deine Wegweisung. Wenn das Land dürstet nach dem Wort Gottes, dann ist der Boden geebnet oder wird bereit, bedüngt, fruchtbar für Erweckung. Wie geht es dir in diesem Punkt? Hast du Hunger nach Gott, nach seiner Stimme? Persönlich mit deiner Bibel, aber auch im Blick auf die Begegnung mit Gott und die Begegnung mit deinen Glaubensgeschwistern, um in ihnen und durch sie und mit ihnen zusammen Jesus zu sehen. Als Esra zu lesen begann, erhob sich das Volk vor seinen Plätzen. Ehrfurcht, Hunger, Ehrfurcht, es erhob sich. Und es gibt verschiedene Ausdrucksarten, aufstehen, Hände emporheben oder sich verneigen aus Ehrfurcht oder zum Sagen, ich stelle mich darunter. Einen wachen Geist bekommt der Körper zu spüren, ja, wenn alle Sinne dabei sind. Früher hatte man so Kirchenbänke, die waren so unbequem. Vielleicht deswegen, vielleicht sind die Sitze zu bequem. Ja. Nein, man kann auch in einem Kinostuhl da hinten voll dabei sein, ich weiß es. Das steht mich richtig, gell? Ja. Dann lesen wir noch alt und jung. Steht da auch. Da waren Männer erwähnt, Frauen und Kinder. Und die all die Alterskategorien zwischendrin auch. Kindern, die es verstehen konnten. Ich vermute so mal ab Primarschule auf jeden Fall. Die waren dabei. Man hatte einander im Blickfeld. Man war miteinander anwesend. Man achtete füreinander, dass alle mitkamen. Die Botschaft galt alle. Hat allen was zu sagen in ihrer Lebenssituation. Deshalb auch die Übersetzung, die Erklärung. Da wurden Gruppen gemacht. Wahrscheinlich waren da die Kids-Ecke und da waren die Senioren und dort die Geschäftsleute. Ich weiß nicht, wie es organisiert wurde. Aber es ging darum, das Wort Gottes zu verstehen und anzuwenden. Nicht nur einfach sagen, ja, stimmt, ja oder nein. Ich habe eine Erkenntnis mehr in meinen Grips, sondern lernen heißt für den Juden anwenden. Er hat Relevanz, das hat Bedeutung, Stellenwert bekommen in meinem Leben. Ich weiß, was ich jetzt damit zu tun habe. Eine große Aufgabe, auch für uns als Gemeinde, wo wir noch lernen können. Aber vergesst mir nicht, jung und alt im Auge. Vielleicht müssen wir das auch vermehrt planen, nicht nur einem Ostern teilen, da letzte Woche oder sonst in einer speziellen Feier, sondern auch sonst die Kids da zwischendurch einfach auch da dabei zu haben, wie die Teenies, die man zwar davor nicht sieht, mehr hinten, aber einfach, versteht ihr, miteinander, einander zu sehen, ist wichtig. Müssen wir das mal zusammen bewegen in der Leitung und in unserem tollen Kids-Treff-Team. Alt und jung. Das hilft uns immer wieder auch zu sehen, dass sie noch andere Bedürfnisse. Ich trete von meinen etwas zurück, dass die anderen auch zum Zug kommen und, gell? alt und jung. Frühmorgens bis zum Mittag, das zeugt von Hunger. Nicht irgendwie, ja, es ist dann eben Zeit und ein Sonntagsbraten oder Hunger nach dem Wort Gottes. Auch ein Ausdruck von Erweckung, wo man nicht mehr auf die Uhr schaut, sondern auf sagt, easy, wir haben Zeit. Und vielleicht komme ich das alles nicht mit, und dann, aber dann kann ich doch wieder aufnehmen. Und einfach Zeit. Ja, erstaunlich. Ein zweites Doppelkennzeichen. Ich bin bei den ersten beiden, verweile ich mehr, weil sie etwas nicht außergewöhnlich sind, aber worüber man vielleicht weniger in der Art spricht. Eben gerade das mit dem Hunger, Sehnsucht, Ehrfurcht. Zweitens Trauer und Freude. Ganz nah beieinander. Als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, ab Vers 9, begannen sie zu weinen. Ich lese danach Hoffnung für alle Übersetzungen. Sie begannen zu weinen. Aber der Statthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Gesetz auslegten, alle zusammen da, oder, ermutigten sie: Seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein Festtag. Er gehört dem Herrn, eurem Gott. Und nun geht nach Hause, esst und trinkt, bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mahl nicht leisten können. Nachher lesen wir dann noch etwas weiter. Zuerst einfach einmal weinen. Das Hören auf Gottes Wort löst eine tiefe, erschütternde, herzzerreißende Traurigkeit aus im Volk. Das Volk weinte. Vielleicht irritiert dich das etwas. Wir reden doch oft vom Evangelium, die frohbringende, frohmachende Botschaft. Wenn man die hört, dann ist doch zu jubeln, zu danken. Jesus ist gekommen, um neues Leben zu schaffen, die Sünden wegzutragen, die Schuldfrage ist gelöst, keine Vorwürfe mehr. Die Reue, die darf in der Gnade sich auflösen. Ich weiß, jetzt ist mir Gnade erfahren, Gemeinschaft mit Gott über den Tod hinaus und so weiter. Weshalb weinen denn die Leute? Was haben sie für einen Abschnitt gehört im Esra-Buch? Nicht zu vergessen, Esra hat auch geweint über das Volk, über den Zustand des Volkes. Können wir in seinem Buch nachlesen. Über die Zeit hinweg im Exil haben sie sich so manches angewöhnt oder wurde nicht mehr so genau genommen. Ein großes Thema ist da in jenem Abschnitt auch die Verheiratung mit anderen Kulturen und Religionen demzufolge auch. Und was Gott für diese Zeit für das Volk Israel bestimmt hatte, halt haben sie nicht mehr eingehalten. Oberflächlichkeit, Lauheit, vielleicht auch etwas Freudlosigkeit. Sie standen nicht mehr dort, wo sie vielleicht einst waren oder sie sein sollen. Es geschah eine Erschütterung im Volk. Ich erinnere an Jeremia Kapitel 23, wie der Jeremia sagt: Ich, der Herr, sage euch, mein Wort ist wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Mein Wort hat zerstörende Kraft und macht alles hin und den gar aus, was nicht Gott meint und Gott ehrt und Leben zerstört. Das Wort Gottes als Schwert auch. Hebräer 4,12. Das Wort ist lebendig und wirksam, es hat Kraft. Schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert und durchdringt die innersten Gedanken und Wünsche und deckt auf, wie wir wirklich sind, wer wir wirklich sind, und macht unser Herz vor Gott offenbar, durchtrennt alles und zeigt die Motive schonungslos. Verstehen wir die ganze Wahrheit des Evangeliums, der Botschaft Gottes. Zum einen ist das, wenn wir im Licht Gottes auf uns schauen, dann sind wir zutiefst bestürzt. Gottes Wahrheit über den Menschen ist erschreckend. Ist erschreckend. Verloren in Sünde. Das menschliche Herz ein trotzig und verzagt Ding, wie es wohl Neumann heißt. Gottfern, rebellisch, egoistisch, sehr heuchlerisch, verlogen, lieblos, feig, zu allem fähig. Die Bibel zeichnet kein gutes Bild über den Menschen. Deshalb wird sie auch nicht von allen geliebt. Allein schon die Geschichten, die haarsträubenden Geschichten in der Bibel zeigt es uns. Aber auch das, was die Propheten reden und das, was Jesus selbst gesagt hat, er räumt kräftig auf mit der Meinung, der Mensch habe einen guten Kern in sich. Den selbstdisziplinierten Pharisäer fuhr er brutal an den Karren und er nannte sie den Selbstdisziplinierten, die es wirklich weit gebracht haben, in ihrem Bemühen, Gott zu gefallen. Er nennt sie Otterngezücht, ihr scheinheiligen, getünchten Gräber. Jesus machte sich nicht beliebt, wenn es um die Wahrheit ging. Glaub mir, darf ich so sagen, es steht schlimmer mit dir, als du denkst. Das sagt Gottes Wort. Folgender Satz ist mir geblieben, habe ich irgendwann für mich notiert, weiß nicht, ob ich oder übernommen, egal. In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals befürchtet habe. Aber in Jesus Christus bin ich geliebter, als ich jemals gehofft habe. In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals befürchtet habe. Aber in Jesus Christus bin ich geliebt, als ich jemals gehofft habe. Deshalb bleibt kein Auge trocken, steht hier. Heute ist der Tag des Herrn, ein Festtag. Weine nicht, freu dich, er liebt dich. Er liebt dich mehr, als du dir das vorstellen und erträumen kannst. Dennoch. Kamen dir auch schon Tränen der Trauer über deinen Zustand, über dein Wesen, über vieles um dich, über andere Menschen, über die Not der Sünde, dieser Riesenbaustelle im Leben, diesem Zerbruch, dieser Hartherzigkeit, Gleichgültigkeit? Hast du auch schon geweint? Und hast du auch schon Freudentränen gehabt über Gottes Liebe? Beides. Trauer und Freudentränen. Das ist ein Ausdruck erweckten Glaubens. Ein Ausdruck der ersten Liebe, über die ich dann Ende April, Anfang Mai auch eine Predigt halten will. Das ist ein Ausdruck erneuerten Glaubens. Diese zweifache Wahrheit. Paulus schreibt deshalb in 2. Korinther 7, Vers 10, ich glaube, das kann man so auch einordnen, wenn er sagt, denn die von Gott bewirkte Traurigkeit führt zur Umkehr und bringt Rettung. Und wer sollte jemals bereuen? Nur die Traurigkeit, die rein menschlicher Art ist, bewirkt den Tod. Aber Gottes bewirkte Traurigkeit führt zur Rettung, zur Umkehr. Und Prediger, Kapitel 7, Vers 3, habt es vermerkt, glaube ich, dieser Bibelstelle zum Nachlesen, da heißt es doch so, Trauern ist besser als Lachen, denn durch Trauern wird das Herz gebessert. Also da geht es mal im Tiefgang. Nicht nur einfach, natürlich nicht nur einfach melancholisch und immer alles schwer. Mit dem wird das Herz nicht gebessert, aber wenn man mal einkehrt und auch Trauer zulässt über das, was bedauernswert ist im Leben, das schon hilft. Dieser Tag gehört unserem Gott. Und dann ruft Nehemia dieses bekannte Wort, lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude an Jesus ist unsere Stärke. Die Freude an ihm, was er getan hat, das ist der Motor des Gemeindelebens. Das treibt uns vorher. Das motiviert, die Freude, Kinder Gottes sein zu dürfen. Das ist der Motor der Gemeindearbeit und nichts anderes. Die Freude an Jesus soll unsere Arbeit prägen, unseren Umgang miteinander. Unser Antrieb, andere einzuladen. Die Freude an Jesus. Und jetzt kommt ein weiteres, das kann man auch zum Freuen dazunehmen. Deshalb habe ich hier vier Punkte, die erwähne ich nur noch kurz. Feiern und teilen. Also Vers 10 nochmal. Und nun geht nach Hause, sagt Nehemia, esst und trinkt, bereitet auch ein Festmahl und feiert, gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mahl nicht leisten können. Feiert nicht nur für euch selbst. Auch die Leviten beruhigten das Volk und sagten, seid nicht traurig, denn dieser Tag gehört Gott. Da gingen die Versammelten nach Hause und feierten ein großes Freudenfest. Sie aßen und tranken und teilten mit denen, die selbst nichts besaßen. Denn sie hatten verstanden, was man ihnen verkündet hatte. Das war eine Anwendung der Botschaft. Sie haben verstanden. Feiern, freuen. Das heißt, esst Fettes und trinkt Süßes. Steht auch da. Ja, mein Kardiologe würde sagen, ja, nicht so ganz gescheit. Ja. Das heißt doch einfach, genießt es. Macht euch etwas Gutes. Holt das Beste hervor, wie der Vater, mein verlorener Sohn, der wieder zurückgekehrt ist. Das beste Lamm muss her. Erweckte Christen soll man erkennen an ihrer Freude, an ihrem Feiern können, am Genießen. Nicht genießen um des Genießens willen, das macht die Welt. Genießen aus Anlass, Gott ist so gut. Da ist eine ganz andere Atmosphäre, da ist der Himmel offen, da ist Nähe zu Gott, da ist Dankbarkeit, die uns verpflichtet, auch Gott zu ehren. Und miteinander teilen. Ja. Und was wir nicht ausklammern dürfen, da fehlt uns die Zeit und das Nehemia-Buch geht ja weiter. In Kapitel 9 folgt ein großes Bußgebet auch. Schaue ich das später mit euch auch an, wenn wir weiter planen in der Predigt, mal sehen. Am zweiten Tag kamen die 7 Oberhäupter des ganzen Volkes, die Priester und Leviten, zu Esra, dem Schriftgelehrten, um das Gesetz noch besser zu verstehen, noch mehr zu beherzigen, noch mehr zu entdecken, noch mehr im Leben zu implementieren, Wurzeln schlagen zu lassen. Dabei entdeckten sie, dass der Herr durch Mose befohlen hatte, die Israeliten sollten während des Festes im 7. Monat in Laubhütten wohnen. Ach, das Laubhüttenfest. Jetzt wurden die Feiern auch wieder eingeführt. Sie haben erkannt, das haben wir nicht gemacht. Und so haben sie dann auch diesen Laubhütten, die sie gebaut haben, gefeiert, gewohnt eine Woche und sich erinnert an diese Zeit, als sie aus Ägypten ausgezogen waren, ihre Vorfahren. Sie erkannten, was sie versäumt haben, und sie haben das nachgeholt, wieder vergegenwärtigt. Deshalb ist die Folge eines erneuerten Glaubens, der sich sehnt und Hunger bekommt und auch Hunger hat und auch zuletzt auch emotional, aber der sich treffen lässt vom Wort Gottes durch Freude, durch Trauer, Freude, führt auch zu einer Umkehr, zu einem Gehorsam, ja, und Nachfolge. Das wär's. Ich schließe ab mit einem schönen Zitat von Jürgen Mette. Ich habe es irgendwo nochmal gepostet oder geschrieben. Das Wort Gottes. Ist es dir lieb in deinem persönlichen Umgang, aber auch in der Gemeinde und vor allem mit den Geschwistern zusammen? Die Bibel ist trotz mancher theologischer Kurskorrektur, was man auch über die Bibel debattiert, Bekenntnis, meine Burg geblieben, mein Fundament meines Glaubens, die Quelle meiner Zuversicht. Die Bibel, sie ist Basis meines Denkens geblieben, der Maßstab meines Lebens. Der Liebesbrief aus meinem Vaterhaus. Die Bibel ist mir geblieben Beichtraum meiner Zielverfehlungen. Zuflucht meiner Verzagtheit. Die Bibel Refugium meiner Stille. Die Bibel Spital meiner körperlichen Begrenztheit. Tanzboden meiner Heiterkeit. Konzertbühne meiner Lebensfreude und das Ticket fürs Finale. Lasst uns als erweckte Bibelleser, als erweckte Gemeinde mit Hunger und Betroffenheit neu entdecken, leben und das auch ausstrahlen und teilen miteinander. Der Herr schenke uns Gnade. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir vielmal, einfach für ja, die Message, die Botschaft von Nehemia, wie er nicht nur einfach ein super begabter, begnadeter Steinmauerbauer, Organisator war, sondern wirklich auch Visionär. Das Volk auf Kurs gehalten hat. Ein Israel Lehrbegabter. Und du, Gott, in den Herzen der Menschen, ein Volk, wo sich nicht zurückgelehnt hat, weil es ein sicheres Mühlchen um sich zusammengehauen hat, sondern wach geblieben ist im Geist, wach geworden ist. Und jetzt hat er für Teilsgeschichte in Jerusalem weitergeschrieben werden, mit der vollständigen Mauer, mit der Voraussetzung. Herr, du siehst, wie auch, dass auch wir Voraussetzungen brauchen, Rahmenbedingungen, die uns gut tun, damit wir laufen können auf dich zu. Dass wir miteinander die Hände reichen und miteinander den Weg gehen können. Schenk, dass wir diese Voraussetzungen bauen können, die können pflegen, die Kultur dürfen geben und leben und fördern im Miteinander. Danke, dass jedes ein wichtiges Teil davon ist. Und so wollen wir zuversichtlich in den nächsten Tagen hineingehen, in die nächste Woche, in die nächsten Monate und Jahre. Du weißt so gut, was weltweit uns, deine Gemeinde bekümmert, was dein Volk betrifft im Nahen Osten. Die Kriege, die nicht zu Ende gehen. Die Zeit, wo du sagst, dass sie nicht einfacher wird werden. Aber dein Wort hat noch die genau gleiche Sprengkraft. Und wirkt mit deinem Wort an uns. Das zerstört, offenlegt, was nicht gut ist. Wirklich gut ist. Und dass das heilt in unseren Herzen, was muss heil werden. Merci, Jesus, für die Bibel, für dein Wort. Und dich, Heiliger Geist, der unser Wort, dein Wort lebendig behaltet und macht. Amen.